dérive.
Radio für Stadtforschung.
Es ist heute so, weil es gestern so gewesen ist. Aus der Luft in die Keller, zwischen Bombenkratern und Häuserkämpfen, in Arbeitersiedlungen und Zwangsarbeiterlagern, bei ungarischen Juden, Roma und Sinti, Löwen und Kamelen. Aufbau und Vernichtung, eben noch vertraut und doch fremd. So kann eine Reise durch das eigene Stadtviertel enden, wenn Sie mit offenen Augen durch die Nachbarschaft gehen. Gehen Sie mit uns auf eine solcher Reisen. Wir haben Orte in Graz-Liebenau besucht und mit Menschen gesprochen, die hier wohnen. Und wir haben die Geister der Vergangenheit getroffen, von denen viele dachten und einige hofften, sie seien in den Kellern der Geschichte verbannt und von Häusern und Gartenzwergen überbaut.
Das hier ist wirklich ganz genau abgemessen der Bombentrichter, den es genau hier gegeben hat. Und mit diesen Bombentrichtern hat es eine große Bewandtnis. Es gibt Bombentrichter, die dann am Ende des Kriegs plötzlich befüllt waren und Bombentrichter, die offen geblieben sind.
Also ich sage vielleicht dazu, man sieht am Boden einen gelben Strich mit Signalfarbe und einen Bauzaun, der den Bereich absteckt am Boden, in dieser Halle eines ehemaligen Einkaufszentrums, wo wir jetzt stehen.
Genau, der Strich markiert auf so plus minus 30 Zentimeter genau den Rand des Bombenkraters. Und das ist deshalb in dem Kontext wichtig, weil das Gebäude ja abgerissen werden soll und das unter Umständen, zumindest beim Bau des Gebäudes, wo der Keller errichtet ist, genau drunter, ja, kann sein, dass entweder Opfer gefunden hat und die verworfen wurden oder dass im Kraterbereich heute immer noch eventuell Opfer zu finden wären, weil der Kraterrand geht noch einmal 3 bis 4 Meter weiter raus. Das quasi extrem Interessante ist ja daran, dass obwohl die Geschehnisse im Lager verschwiegen wurden, ja, jetzt über Luftaufnahmen und über Möglichkeiten der modernen Technik, ja, es möglich geworden ist, nicht nur diese Struktur, die man hier sieht, sondern andere Strukturen im unmittelbaren Lagerbereich sehr genau zu markieren und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch hier archäologische Untersuchungen stattfinden könnten, wenn man wollte.
Da brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen, weil das ist quasi der äußere Teil des Bombentrichters. Den Rest hat der Dr. Bossert eh schon drinnen erklärt.
Das ist quasi ein Kreis, der das Gebäude durchschneidet.
Genau, da war früher der Bombentrichter und das Gebäude ist erst nachher später draufgebaut worden. Ja.
Und war, also irgendwer gibt es die Behauptung, es wäre ein Kino gewesen, wissen wir nicht genau. Es war auf jeden Fall ein Konsum und ein Schlecker zu Schluss. Und ist jetzt im Besitz der Stadt Graz und der Abriss ist offensichtlich geplant.
Wann ist dieses Gebäude auf den Trichter gesetzt worden? Ungefähr.
Das ist unbekannt. Es waren mal sogar Architekturstudierende da, die ein städtebauliches Projekt gemacht haben. Es sind die Bauakten von allen Gebäuden nicht mehr auffindbar, weder im Stadtarchiv noch sonst irgendwo.
Okay. Ein zweites Mysterium.
Was wir hier sehen, man muss einmal zuerst sagen, das Lager ist ca. 1940/41 errichtet worden. Geplant waren insgesamt 190 Baracken. Zuerst war das Lager für die ins Reich heimgeholten Deutschen und dann 1942/43 sind die ersten Zwangsarbeiter bzw. Kriegsgefangenen hierher gekommen. Wir sehen dann später den Buchsteg, auf der anderen Seite war nämlich ein Werk und die haben dort gearbeitet. In den letzten Kriegstagen, Graz war nämlich Zentrum des ungarischen Todesmarsches in den letzten Kriegstagen. Es war nämlich so, dass Hitler im Osten den Südostwall errichten wollte, um die Russen aufzuhalten, und die ungarischen Juden wurden dann von diesem zum Bau des Südostwalls herangezogen, sind dann durch Graz in Richtung Mauthausen getrieben worden. Das Massaker in Rechnitz ist bekannt durch Elfriede Jelinek oder eben das Massaker am Priebichl, was nicht so bekannt ist, wie es in Graz ausgeschaut hat. Ja. Zeitweise sind Todesmärsche mit 6.000 bis 7.000 Personen durch Graz durchgeschleust worden. Und eine Station war eben das Lager 5 hier. Und aus der Zeitreihe, die wir erstellt haben, haben wir eben gefunden, dass interessanterweise in den letzten Kriegstagen Bombentrichter immer wieder verfüllt worden sind. Ja. Und man weiß, dass zum Beispiel aus einem Massaker, was ebenfalls in Graz stattgefunden hat, dass die Erschossenen bzw. die krank waren, im Typhus gehabt haben, einfach dann im Bombentrichter verscharrt wurden. Hier sehen wir auf der einen Seite, wir sagen Kommandantur beziehungsweise ja, Lager- oder Mannschaftsbaracken, und da davor ist der Garten, das war eben ein Ensemble, da war kein Haus, sondern einfach ja, freie Fläche. Auf der anderen Seite sehen wir den Kindergarten, der ist 1991 erbaut worden. Da sieht man auf den Luftfotos längliche Strukturen, die, glaube ich, bis zu 40 Meter lang sind.
Das ganze Areal, 40 Meter
genau.
Bei 80
Meter. Und beim Bau des Kindergartens hat man 1991 zwei Leichen gefunden. Interessanterweise ist aber wieder hier der Bauakt verschwunden und von einem Baustopp nichts verzeichnet. Ja. Und wir gehen jetzt weiter zum Buchsteg. Da sieht man nämlich schön das Gelände des Kindergartens. Und da kann man ungefähr erahnen, wie lang diese Gräben oder Strukturen eben waren. Ja.
Die sind 50, 60 Meter lang, 5 Meter breit. Und niemand traut sich sagen offiziell, dass es Massengräber sein könnten. Hinter vorgehaltener Hand wird es dann schon gesagt, naja, was und so weiter und so fort. Mhm. Und das, na, was darauf hinweisen könnte, wäre, dass die eben nach dem Krieg planiert sind. Mhm. Also man sieht die Strukturen offen und Ende April sind sie alle planiert. Warum sollten sie was planieren? Damit sie nachher Gemüse anbauen können oder was, wenn der Krieg zu Ende ist.
Und die Fläche, die wir jetzt da gesehen haben, ist so circa 2 Fußballfelder.
Ja, ja, schon. Ja, riesig. Riesig. Also da ist die ganze Strecke vom Sportplatz rüber, ist überbaute Bunker- und Schottergruppen.
Da, wo jetzt wir sehen, ja, genau, hier eine Anlage, Tennisplätze stehen
genau,
hier.
Genau da drüben.
Und genau die Stelle.
Genau da ist eine offene Bunkerstruktur, die als auch Schottergrube sein bezeichnet werden hätte können. Und dort heißt, am nächsten Morgen fand ich dann immer bei der Schottergrube Kleider, Schuhe etc. Und das könnte auch der Splittergraben sein, wo es heißt, wurden 200 Personen umgebracht. Was ich jetzt zitiere, sind Zeitungsberichte von Zeitzeugen aus 1947, die man in der Wahrheit nachlesen kann. Ja, das sind zum Teil Aussagen von Zeitzeugen, die nicht im Gerichtsprotokoll waren. Das Gerichtsprotokoll ist nur mehr teilweise erhalten und die Polizeiaussagen, die Polizeiprotokolle sind leider verloren gegangen, sodass in der wenigen Quellen eben die Zeitungsberichte sind aus dem Jahr 1947, wo das eben die Wahrheit mehr darüber geschrieben hat und Leute interviewt hat. Es ist dann nicht wirklich weiter untersucht worden. Also real ist, dass 53 Opfer exhumiert wurden. Ob es ein riesiges Massengrab war oder ein kleineres, weiß man nicht so genau. Aus mehreren kleinen. Und 200 wurden ja von Liebenau, wie es Heimo Halbreiner schon mal berichtet hat, von da nach Wetzelsdorf gebracht und erschossen. Also haben wir ja eigentlich schon 250 Opfer. von dem Lager. Und wenn man sich überlegt, dass doch 7.000 bis 8.000, die Zahlen gehen ziemlich genau dokumentiert, wenn man nur Todesrate von 10% annimmt, an Typhuskranken oder Verhungerten, die dann erschossen wurden,
600 Menschen.
Dann könnten es unter Umständen, sage ich ja vorsichtig, unter Umständen noch wesentlich mehr gewesen sein. Was ihnen aber passiert ist, ist ja, dass über die Fotodokumentation, dass es erhalten ist. Also das, was sie abgesehen jetzt vom Tragischen.
Die Luftbildaufnahmen, die materielle Evidenz.
Genau. Abgesehen was vom Tragischen, abgesehen von davon, ist es extrem interessant, dass jetzt nach 70 Jahren die Bilder auftauchen und Beweismittel sind.
Und jetzt müsste man von der Luft in die Erde gehen.
Natürlich, klar, sowieso. Eben.
Und das wird jetzt hier passieren, wenn dieser Schlecker, ehemaliger Supermarkt, ehemaliger Konsummarkt, abgerissen wird, wird gegraben.
Ja, weil es gäbe andere Bombentrichter, die auf freien Flächen liegen, wo die nicht überbaut wurden, wo es wesentlich einfacher wäre. Also wenn man jetzt da, das wäre aus meiner Sicht ist fast ein Zufallsfund, weil ja der Keller reingebaut wurde in den Trichter.
Damit ist schon was weg.
Damit ist schon wahrscheinlich relativ viel weg, ja.
Also da stehen wir vor dem Haus von Herrn Kübeck und der Herr Kübeck ist eigentlich pflegebedürftig und darum ist schon stellvertretend für ihn sein Bruder gekommen. Und nachdem der auch nicht konnte, ist der andere Nachbar gekommen und hat dann erzählt von dieser Gegend. Da ist es nämlich von besonderer Bedeutung, wie diese Siedlungen entstanden sind.
45er Baujahr, ich habe nicht viel mitgekriegt, aber ich weiß nur eins, dass auf dem ganzen Areal da Eichenlaub eigentlich oder Eichenjunge Eichenbammel gewesen ist, viel Schotter und Relikte noch von der alten Zeit, was Baracken gewesen ist, viel mit Holz, mit Glas wohin gestopft und so, ja, wo die Leute gewohnt haben und dann halt zusätzlich Stück für Stück mit den Siedlungsgemeinschaften aufgrund vom Buchwerk drüben die Siedlung entstanden ist. Ne? Da haben sich die Leute zusammengetan in Solidarität und haben gewisse Arbeitsstunden leisten müssen und haben dann gruppenweise die Siedlung gebaut. Und Häusl sind immer dann gleich gewesen pro Gruppe. Und das Material ist alles eingekauft worden, eben wo Buchwerk Beziehung hat gehabt, bei den Baufirmen zum Beispiel Katzenberger, die Betondecken und so. Und bei den anderen Baufirmen, da haben die Leute halt dann selbst das Material holen können. Und wenn das fertig war, ist die Gruppe dann verlost geworden. Also es hat keiner vorher gewusst, welches Haus ihm gehören wird. Ne? Es ist eigentlich alles sehr massiv gebaut worden, sehr gut betoniert. Das ist in den Kellerbereich teilweise, sagen wir, so wie in dem Haus, mein Schwiegervater mir erzählt hat, sind 60 Sackel Zement drinnen. Und die Häuserler da, das war eine Gruppe da herauf, die haben alle gleich ausgeschaut und so ist es alles massiv gewesen. Und wie ich da hergeheiratet habe, habe ich das verlängert, eins zu eins. Ne?
Also das war das, was uns so fasziniert hat, das Ausmaß der Arbeitsstunden. Weil
die 2000 Arbeitsstunden, die jeder leisten musste. Wer halt nicht arbeiten hat können, hat es auch kaufen können. Da hat sich jemand halt bezahlt, der für ihn diese Arbeitsstunde in der Genossenschaft abgeleistet hat. Und eben ohne zu wissen, welcher Bau dann ihm gehört. Weil zugeteilt ist es mit Los geworden. Also welches Haus dann wem gehört. Immer pro Bauabschnitt sind so 15 Häuser ungefähr gebaut worden nach einem Plan. Da hier haben wir gerade eine Trennlinie, das war zweiter Bauabschnitt, da beginnt der dritte Bauabschnitt.
Also bauen haben alle müssen. Gebaut haben alle, aber sie haben nicht gewusst, ob das
genau.
Ihr Haus ist.
Ganz genau. Genau.
Wenn man ja sonst ganz genau. Besser oder schlechter baut, weil man weiß, das ist nicht für mich.
Ja. Und der Grund ist vom Buchwerk zur Verfügung gestellt worden. Und auch die Fenster sind im Buchwerk gefertigt worden. Da hatte man eine eigene Tischlerei, wo diese Dinge, also alles halt sehr kostengünstig gemacht werden hat können. Und interessant, also das war ja doch eine Siedlung, die da musste man sich schon leisten können, weil die Leute, die im Buch gearbeitet haben und sich es nicht leisten haben können, die haben dann im nächsten Bereich da unten dann gewohnt, also die sich nicht wirklich ein Haus bauen haben können.
Was ich auch interessant gefunden habe, ist ja, dass das Erste, wie ich im Altersheim mit jemandem gesprochen habe, war, dass es einen Krisenbunker im Buchwerk gibt.
Der ist ummantelt worden. Also der ist überirdisch, hat total dicke Betonmauern, die kann man nicht sprengen. Und dann hat man sich irgendwann einmal dazu entschieden, dass man wie eine Halle so drüber baut, ein fiktives Baugerüst einer Halle, und drunter ist dieser Bunker. Und genauso wie diesen, es ist auch da unterhalb, hat man Stollen gebaut zum Schutz für die Mitarbeiter. Die sind nicht gerade Tunneln, sondern die sind im Zickzack, wenn reingeschossen wird, dass das nicht weitergeht.
Ist einigen Grazern vielleicht und Grazerinnen bekannt, die Eichbachgasse 900 bezeichnet den Ort, wo die Zirkusleute und Roma und Menschen, die sozusagen in eher mobilen Wohnverhältnissen leben, angesiedelt waren über lange, lange Zeit. Und der letzte Wagen wurde erst 2012, der letzte Wagen, weggeschickt, ja.
Zum Teil war das sehr konfliktträchtig, auch weil natürlich Leute dabei waren, die auch temporäre Quartiere wollten. Und die ist, glaube ich, auf sehr problematische, schwierige Weise zum Teil passiert. Und es gibt eine Diplomarbeit darüber, die das beschreibt, über die Wohnverhältnisse und auch über die Wortwahl. Das hat mich so schockiert, des Stadtsenats in den 60er Jahren, die von Großstadtsumpf und also wahnsinnig despektierlich von diesen Menschen gesprochen haben. Und dann implizit nochmal diese Entwertung, weil das waren alles Zigeuner.
Das Ganze ist 1961 als Ersatzabstellfläche zur Verfügung gestellt worden für Schausteller bzw. Später auch für fahrendes Zirkusvolk. Und es hat schon immer die Gefahr gegeben bzw. Intentionen der Stadtpolitiker, dass das dann sofort wieder entfernt wird. Ja. Das heißt, das ist jetzt seit die Siedlung gegründet wurde, hat es auch schon immer eine Gegenströmung gegeben. Von der Struktur her ist das ist die Siedlung total interessant, weil auch in Untersuchungen von anderen europäischen Siedlungen, die am Rand sind, es ist sehr versteckt. Es ist erst nach der Unterführung dann die Eichbachgasse 900 und ziemlich am Stadtrand. Ja. Ein Beispiel auch für die Versuche der Stadt, ja, dass man die Leute dort los wird, ist, dass sich in den 70er Jahren eine Humusdeponie befunden hat, die irrsinnig stinkt. Und
die wurde von der Stadt Graz.
Genau, die war von der Stadt Graz dort und die hat aber nur eine gewisse Fläche genehmigt gehabt und hat sich dann aber ausgedehnt über die genehmigte Fläche hinaus, hat dann teilweise sogar ist dann von der Stadt Graz selbst wieder vom Umweltamt zurückgepfiffen worden, weil das ja natürlich ins Grundwasser geht und dort ein Problem darstellt, mehr als wie die Siedlung je produziert bzw. war, weil immer gesagt wird, die in der Siedlung, die war sehr vermüllt, wird auch anders beschrieben von der Maria Zengerer. Auf den ersten Blick, ja, ist es ein Durcheinander, aber eben auch ein geordnetes. Und das ist kein Leben, was man jetzt als Stadtbewohner kennt, aber es ist nicht ein Dahinsiechen oder dass man irgendwo mitten in einer Mülldeponie wohnt. Ja.
Jetzt stehen wir aber da mitten im Wald, da steht nur noch ein einziger Anhänger da, der Rest ist weg, die Menschen sind weg. Man hat ihnen noch Steine in den Weg gelegt. Was waren das für Steine?
Ja, es war zum Beispiel nicht nur symbolisch ein Stein, sondern auch einen Stein zur Zufahrt, wenn jemand weggesiedelt ist, weil sie die Stadt bemüht hat, auch städtische Wohnungen zur Verfügung zu stellen für die Leute dort, dass sie sesshaft werden und nicht mehr am Stadtrand leben müssen oder sollen. Wenn da ein Wagen weggekommen ist, hat man dort gleich Steine hingestellt, die schwer wegzubringen sind, sodass sich da niemand mehr ansiedeln kann bzw. keinen Wagen abstellen kann. Man hat auch den Murradweg, die Zufahrt, versperrt, anfangs mit einem großen Stein oder einem großen Felsen und jetzt ist es mit einem Schranken versperrt. Und heute, wo wir hier stehen, das erinnert immer mehr dieser Zirkuswagen an die Siedlung.
Eine Frage noch, nachdem ihr an verschiedenen Orten in Europa das auch gemacht habt, hat sich da ein neuer Blick ergeben?
Ja, wir festgestellt haben, dass es natürlich ein interessantes Prinzip ist, so einen ganz klaren Auftrag zu haben, mit dem man dann in eine fremde Stadt kommt. Und man geht dann herum mit Aufnahmegeräten und interviewt Menschen auf der Straße von Marseille, weil wir wissen, was wir wollen. Also wir wissen, was wir suchen. Und wir haben auch in Marseille Menschen, also da wurden wir auch mit Menschen in Verbindung gebracht. Jemand hat uns geholfen, Menschen zu treffen, in Häuser reinzugehen, Orte zu entdecken. Und wir sind auch die Geführten gewesen. Also wir sind immer wieder auch in der Position der Geführten.
Also das Vertraute und das Fremde.
Genau, genau.
Eben noch fremd und schon.
Und schon vertraut.
Sie hörten eine Reise durch den Grazer Stadtteil Liebenau, aufgezeichnet im Rahmen des Straßenfestivals La Strada 2015. gestaltet vom Kunstlabor Graz in Kooperation mit dem BECS, Begegnungszentrum Graz Süd, und dem SMZ, Sozialmedizinisches Zentrum Graz-Liebenau. Die Personen und die Stationen. Edith Draxl und Andrea Fischer vom Kunstlabor Unité. Christopher Fröch und Rainer Possert, Sozialmedizinisches Zentrum Graz-Liebenau. Miriam Fink und Gottfried Löffler, Station mit den Bewohnern in Graz-Liebenau. Lothar Lesser an der Harmonika. Mirko Maric, Station Über alles wächst Gras. Gestaltung und Moderation der Sendung Walter Moser. Radio Helsinki, Freies Radio Graz. Thank you.
der rief.
Radio für Stadtforschung.
Gebietsbeschränkungen für Asylsuchende, Benutzungsregeln von Stadtteilbibliotheken und das kommunale Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Was haben diese Dinge miteinander zu tun? So einiges, wenn wir über das Konzept Urban Citizenship sprechen, das gerade im Licht der vielen Flüchtlinge, die derzeit in Europa Zuflucht suchen, hochaktuell ist. Die Idee einer Stadtbürgerschaft thematisiert Fragen der Gleichstellung der Bevölkerung und der Zugänglichkeit zu gesellschaftlichen Ressourcen. Sei es nun in Bezug auf den staatlich subventionierten Kindergartenplatz oder die Benutzung von Dienstleistungen wie Banken oder Bibliotheken. Denn Politiken der Bürgerschaft, wie wir sie heute in den deutschsprachigen Ländern kennen, sind eng verwoben mit Strategien von Kontrolle und Exklusion. Oftmals ist der Pass, also die Staatsangehörigkeit, ausschlaggebendes Kriterium für politische, wirtschaftliche und soziale Rechte und nicht etwa, wo wir unseren materiellen Lebensmittelpunkt haben. Dabei wächst weltweit die Zahl der Menschen, für die eine legale Existenz in den Ländern, in denen sie leben, nicht möglich ist. Seit den 1980er Jahren prangert dies eine rege Debatte in der kritischen Stadtforschung an, die mit dem Begriff Urban Citizenship die nationalstaatliche Logik herausfordert.
Zugang zu Bildung gehört natürlich dazu. Universitäten, Schulen oder auch duale Ausbildung. Zugang zum Gesundheitssystem, aber auch Zugang zu anderen Ressourcen, Kindertagesstätten, sozialer Wohnungsbau, Bibliotheken, Kultureinrichtungen.
Die diesjährig letzte Radio Deriv-Sendung möchte einen Überblick über den Urban Citizenship-Diskurs liefern. Angefangen mit einem gekürzten Vortrag vom eben gehörten Politologen Henrik Lebuhn, der sowohl Potenziale als auch Probleme und Fallstricke des Urban Citizenship aufzeigt. Henrik Lebuhn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie der Humboldt-Universität Berlin und arbeitet zu Fragen von Urban Citizenship, Migration und Grenzen in der Stadt, sozialen Bewegungen und partizipativer Politik. Im Anschluss richten wir den Blick auf Österreich. Fanny Müller-Uri berichtet von Wahlwechsel jetzt, einer demokratiepolitischen Kampagne zu den Nationalratswahlen 2013. Fanny Müller-Uri ist politische Aktivistin und arbeitet als Rassismusforscherin und Bildungsarbeiterin in Wien. Beide Aufnahmen stammen von der Veranstaltung Urban Citizenship und das Recht auf Stadt des heurigen Urbanize Festivals, das sich der Erkundung von Perspektiven eines kooperativen Urbanismus widmete.
Im Deutschen wird der Begriff Citizenship meistens mit Bürgerschaft übersetzt und das hinkt natürlich ein bisschen. Im Deutschen denkt man dann immer gleich an Staatsbürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft ist eben im deutschen Verständnis sehr eng geführt und geknüpft an die Idee von Nation und nationaler Zugehörigkeit. Welche Farbe hat dein Pass? Dann sage ich dir, was du für eine Bürgerschaft hast. Und weswegen der englische Begriff sehr attraktiv ist, ist, dass der sich viel weiter auf Begriffe wie Teilnahme, Teilhabe, Zugehörigkeit, Inklusion bezieht. Also Citizenship im Sinne von Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft, ja, und nicht bloß die rechtliche Kodifizierung über die Nation. In den neueren Debatten geht das oft ganz stark auf den englischen Soziologen James Marshall zurück. Der hat 1950 ein wichtiges Essay geschrieben, Citizenship and Social Class, wo er sozusagen historisch die Entwicklung von zivilen, politischen und sozialen Rechten nachvollzogen hat, seit dem 18. Jahrhundert. Und ihn interessiert eben vor allen Dingen der Widerspruch zwischen Klassengesellschaft und Bürgerrechten. Und was auch für uns sozusagen interessant ist und ganz produktiv, das Verhältnis von formalen Rechten und wie die dann eigentlich substanziell gefüllt sind. Also kann ich sozusagen mit dem Recht, das ich auf dem Papier habe, in der Praxis eigentlich auch was anfangen. Mit diesem Essay, das ganz stark sozusagen diese wohlfahrtsstaatliche Konfiguration nach dem Zweiten Weltkrieg beschreibt, kann man so natürlich wollte nicht mehr direkt weiterarbeiten. Und diese Debatte hat dann im Ende der 80er Jahre vor allem nochmal eine ganz interessante weitere Wendung genommen, weil die sozusagen zugespitzt wurde in der Stadtforschung auf die Frage von Rechten in der Stadt. Daher also auch der Begriff Urban Citizenship. Und wenn ihr euch da ein bisschen reinliest, dann werdet ihr eben finden, dass die Stadt hier sozusagen analog zu der Großgesellschaft, zur nationalen Gesellschaft, als Stadtgesellschaft interpretiert wird, als eigene politische Körperschaft, über die man sozusagen durch den Fakt, dass man dort wohnt, lebt, im Alltag partizipiert, Teil der Stadtgesellschaft ist und dass eben über den Wohnort und die Teilnahme am Alltag eben sozusagen diese Anerkennung als Stadtbürger erfährt und die möglicherweise eben auch rechtlich kodifiziert wird. Dahinter steht dann natürlich auch die Idee, dass die Stadt eine gewisse politische Autonomie hat, die kann sozusagen zum Teil andere Sachen machen als der Nationalstaat, als die nationale Regierung. Und in dieser Debatte wird natürlich ganz oft sozusagen die historische Rolle von Städten angesprochen. Ja, also haben wir alle vor Augen in der politischen Theorie, ja, das antike Athen als Ursprung der westlichen Idee von Bürgerschaft oder auch mittelalterliche Stadt, ja, mit dem Stadthof macht frei als sozusagen Gegenmodell zur ländlichen Feudalgesellschaft. Jetzt fragt sich natürlich, warum wird das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so virulent in der Stadtforschung? Warum wird das da so stark aufgegriffen? Und da, glaube ich, kommen sozusagen zwei Dynamiken zusammen, die auch eine große Ambivalenz haben. Wir haben einerseits sozusagen einen Bedeutungsgewinn des Politischen in der Stadt oder auf der lokalen Ebene. Und der hängt natürlich zusammen generell mit den Veränderungen von Politik im Zuge von Globalisierungsprozessen. Man hat also einerseits eine Stärkung von supranationalen und transnationalen Prozessen, in Europa dann eben die europäische Integration, Verlagerung von der staatlichen auf eine superstaatliche Ebene. Man hat aber im gleichen Zuge auch einen Bedeutungsgewinn lokaler Politik und sozusagen damit einher geht sozusagen die Entdeckung von Politikfeldern als eigene städtische Politikfelder, die man gestalten kann. Aber eben im Kontext sozusagen von neoliberalen Entwicklung. Und ich glaube, vor diesem Kontext wird dann sowohl politisch als auch wissenschaftlich dieser Begriff Urban Citizenship interessant. Um das ein bisschen plastischer zu machen, habe ich ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Also ganz klar natürlich die Frage demokratischer Teilhabe. Wahlen und Volksentscheide ist ja in, tatsächlich muss man sagen, vielen EU-Ländern durchaus Praxis, dass nicht Bürgerinnen und Bürger wählen können. In Deutschland ist das sehr restriktiv, in Österreich glaube ich auch. Dazu gibt es in Berlin einen interessanten Fall, den ich ganz kurz schildern will. Da gab es ja vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren einen Volksentscheid über das Flughafenfeld Tempelhof. Da stellte sich bei der Auszählung heraus, dass also ganz viele Stimmen ungültig waren. Da konnte man dann feststellen, da haben tatsächlich ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner mitgestimmt auf Landesebene, die keine deutsche Staatsbürger sind, die vielleicht seit 30 Jahren in Berlin wohnen und denen es überhaupt gar nicht verständlich war, warum sie jetzt nicht über die Schließung des Feldes in ihrer Nachbarschaft mitentscheiden sollten, die dann aber sozusagen deren Stimmen wurden aussortiert, weil die eben bei einer Landesabstimmung nicht mitmachen durften. Und das hat tatsächlich zu einer kleinen Debatte geführt und das Land Berlin hat zumindest behauptet nach dem Volksentscheid, dass sie das reformieren wollen, weil das wirklich nicht mehr vermittelbar ist, dass Leute, die sozusagen nicht mal einen Repräsentanten wählen, sondern über eine Baumaßnahme in ihrem eigenen Viertel entscheiden sollen, dass das an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Also möglicherweise können bei dem nächsten Landesebene Volksentscheid auch Migrantinnen in Berlin mit abstimmen, man weiß es noch nicht. Man hat das ja oft selber nicht so auf dem Schirm, wenn man alle Staatsbürgerrechte hat, aber zum Beispiel, das tatsächlich nicht nur sozusagen an einzelnen Stellen zu korrigieren, sondern so eine Art Stadtbürgerschaft zu formalisieren, konnte man dieses Jahr in New York verfolgen. Das unter dem Bürgermeister de Blasio ein Programm eingeführt worden, das Municipal Identification Card Program. Und das funktioniert so, dass man gegenüber der Stadtverwaltung zwei Nachweise bringen muss. Einmal, dass man wirklich derjenige ist oder diejenige, die man behauptet. Und dann irgendein Nachweis, dass man in New York wohnhaft ist. Und sozusagen in der Kombination bekommt man diesen Ausweis. Da gibt es dann eine Verwaltungsanordnung, eine Verwaltungsrichtlinie, dass alle städtischen Verwaltungen den sozusagen als Ausweis akzeptieren sollen und interessanterweise eben auch die Polizei. Ja, wenn man also zu schnell fährt, schwarz fährt oder irgendwie in andere Polizeikontrollgerät, dann kann man das Ding rausholen und hantiert halt nicht immer mit seinem Reisepass, wo noch der Aufenthaltsstatus hinten drin ist. Gilt natürlich nur in New York, aber immerhin. Und es hängen auch eine ganze Reihe von anderen Leistungen damit dran. Also zum Beispiel gilt er gleichzeitig als Bibliotheksausweis. Man kriegt Ermäßigungen in Kultureinrichtungen. Man kann Bankkonten eröffnen. Ganz viele kleine, sag mal, wichtige Alltagsdetails, die unheimlich schwierig zu bewerkstelligen sind, wenn man eben keinen regulären Aufenthaltsstatus hat. Und diese Karte lebt natürlich davon, dass auch Leute, die einen sicheren Aufenthaltsstatus haben oder Staatsbürger sind, sich die holen. Soweit ich das gesehen habe, haben sich dieses Jahr tatsächlich in New York schon mehrere hunderttausend Leute diese Karte geholt, sodass die dann tatsächlich sozusagen auch generell genutzt wird und nicht wie so ein Stigma vor sich hergetragen wird. Das ist natürlich die Idee. Also, so viel vielleicht, um das so ein bisschen plastischer zu machen. Und jetzt wollte ich eigentlich nochmal an zwei, drei Punkten ein bisschen aufzeigen, wo man da auch sozusagen auf Probleme stößt. Also, das erste Problem, das ich zumindest ganz stark aus Deutschland kenne und wo ich mir vorstellen kann, das ist in Österreich ähnlich, dass es tatsächlich ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aufenthaltsstaaten gibt. Oder Status, ich weiß nicht, wie man das sagt, im Plural. Also man denkt ja immer, es gibt sozusagen vielleicht zwei, ja, die Duldung und dann vielleicht noch die befristete oder die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, aber es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. Und in der Praxis werden eben auch auf kommunaler Ebene ganz viele Leistungen daran geknüpft, welchen Status man hat. Und das ist sozusagen das Einfallstor, um eigentlich so eine permanente Grenzsituation herbeizuführen. Weil die Teilhabe auch auf kommunaler Ebene und möglicherweise auch sozusagen in der Interaktion mit nichtstaatlichen Akteuren, ja, Banken, Ärzten, Versicherungen, immer sozusagen daran geknüpft wird, an die Frage, ja, darf der oder darf die das denn? Ist sie denn dazu berechtigt? Und man verknüpft dann eigentlich sozusagen systematisch die Frage von Citizenship, von Teilhabe mit einer Grenzsituation. Also ganz klassisches Beispiel, ja, ihr seid in Berlin, ihr möchtet einen Kita-Gutschein für eure Tochter beantragen, euer Name klingt irgendwie ausländisch, also kriegt ihr ein Formular, da müsst ihr eine Kopie ranhängen von eurem Aufenthaltsstatus im Reisepass. Und wenn die Mitarbeiterin auf der also im Jugendamt des Bezirks dann feststellt, ihr habt vielleicht eine Duldung, dann sagt sie, nee, wir können leider keine subventionierten Kita-Anspruch geltend machen. Das ist natürlich schon mal an sich ein Unding. Es kommt dann aber noch hinzu, dass mit der digitalen Vernetzung von Behörden untereinander das sozusagen Tür und Tor öffnet zu so einer permanenten sozusagen Datensammel- und Überwachungsfunktion. Und in der Tat gibt es in Deutschland seit 2005 auch ein Gesetz, die sogenannte Übermittlungspflicht, dass also eigentlich alle Behörden, die zufällig sehen, dass jemand einen abgelaufenen Aufenthaltsstatus hat, dass der zuständige Ausländerbehörde mitteilen müssen. Also eine ganz problematische Verknüpfung von Teilhabe, Leistungen, die an einen bestimmten Status geknüpft werden und darüber sozusagen Kontrolle und Ausschluss ermöglichen. Zweites Problem, Neoliberalisierung von Bürgerschaft. Also wir denken ja traditionell immer noch an Bürgerschaft als sozusagen, was das hat man oder nicht. Ne? Das muss man sich nicht verdienen, man hat immer ein Recht. Das sozusagen wird in vielen Studien beschrieben, dass sich das sukzessive ändert und Bürgerschaft eigentlich mehr und mehr als etwas angesehen wird, was man sich verdienen muss, durch aktive Teilnahme, durch unternehmerisches Handeln, indem man seinen Wert sozusagen für die Community auch beweist. Und ganz deutlich ist es in Berlin zum Beispiel in der Sarrazin-Debatte geworden, mit diesem Buch, ne, Deutschland schafft sich ab, wo das ganz stark ökonomisch gedreht wurde, des Integrationsverweigerers, ja, der sich nicht integrieren will und der auch eigentlich keinen ökonomischen Wert für Deutschland hat und der deswegen eigentlich auch kein Recht auf Bürgerschaft hat. Und das wird sozusagen völlig entkoppelt von der Frage, wie lange sind die Leute hier, was machen die hier, sondern sozusagen das wird über eine ganz stark ökonomisierte, aber auch kulturalisierte Vorstellung von, ist der oder die nur das Wert sozusagen vermittelt. Und dann gibt es auch eine zweite sozusagen Ebene von Neoliberalisierung, in dem natürlich staatliche Leistungen mehr und mehr durch private Akteure erbracht werden. Und das hat natürlich eine irre Ambivalenz. Man kann sich dann einerseits freuen, sozusagen wie solidarisch vielleicht zivilgesellschaftlich gehandelt wird, muss sich aber andersrum aber natürlich klar machen, dass das natürlich oft Leistungen sind, die projektförmig erbracht werden, die prekär sind, die sozusagen von der Tagespolitik abhängen. Es gibt eine ganz tolle Studie von einer Kollegin aus New York, die in San Francisco untersucht hat, wie die migrantischen Netzwerke und migrantischen Selbstorganisationen eine ganz starke sozialstaatliche und wohlfahrtsstaatliche Funktion für Migrantinnen und Unternehmen und da sozusagen so eine integrative Funktion übernehmen. Und die behandelt das unter dem Begriff Bürgerschaft. Und ich finde das hochproblematisch, weil ich einerseits finde, sozusagen, das muss man natürlich anerkennen, andererseits aber, dass mir gar nicht sicher bin, ob ich das überhaupt unter diesem Begriff verhandeln wollen würde. Ja? Also, und ja, der dritte Bereich, den ich auch nochmal ansprechen wollte, ist eigentlich ein Selbstgänger, aber man muss sich da immer dran sozusagen erinnern, die Stadt an sich ist natürlich kein Akteur. Ja? Man kann viel von Stadtbürgerschaft reden und sagen, Wien ist ja toll, die machen das, oder Berlin ist ja toll, die machen das. Aber die Frage von Ausweitung oder Einschränkung von Anerkennung, Rechten, Zugang zu Ressourcen ist natürlich immer das Ergebnis von politischen Konflikten. Und das gilt sowohl für Konflikte zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Lokalpolitik ist nicht per se progressiv. Es gibt ganz viele höchst reaktionäre lokalpolitische, zivilgesellschaftliche Unternehmungen. Da muss man sich sehr hüten. Aber natürlich ist sozusagen auch die Stadt als politisches Gebilde im engeren Sinne keineswegs homogen. Und es macht zum Beispiel einen riesen Unterschied, ob ein bestimmter Bereich wie die Ausländerbehörde dem Innenressort, also dem Law and Order Ressort, zugeteilt wird oder bei Arbeit und Soziales landet. Ja, weil solche Ressorts natürlich mit unterschiedlichen Logiken agieren, beziehungsweise manchmal solche Politiken auch zum Spielball zwischen Apparaten und Institutionen sozusagen innerhalb dieses lokalen Staates. Ja, das muss man sich immer klar machen. Die Stadt handelt da nicht als Akteur. Und das bringt natürlich aus so einer Bottom-up-Perspektive die Frage auf, in welchen Bündnissen, mit welchen Strategien kann man da überhaupt agieren, um Zugang zu Ressourcen politisch zu erkämpfen, die dann aber auch zu formalisieren und zu stabilisieren. Ja, also ich zum Beispiel würde da immer die Position vertreten, man kommt gar nicht drum herum, irgendwie ein strategisches Verhältnis zum Staat zu entwickeln. Man kann diese Politik nicht an staatlichen Akteuren vorbeimachen. Und gerade diese Bürgerschaftspolitiken sind sowohl im guten wie auch im schlechten Sinne eigentlich nur möglich in einem Aushandlungsprozess mit den lokalen Verwaltungen und mit der Stadtpolitik. Gut, dann komme ich zum Fazit. Ich glaube also eigentlich, das ist analytisch und politisch ein ganz starker Begriff. Vor allen Dingen, der ist in der migrationspolitischen Auseinandersetzung nicht blöd, denn Citizenship, wir haben das jetzt in diesem ganzen Vortrag ganz stark auf Migrationspolitik fokussiert, aber der fokussiert natürlich eigentlich gar nicht nur auf Migrantinnen. Ja, also die Frage von Teilhabe ist ja sozusagen für uns alle, vor allen Dingen sozusagen in Zeiten der liberalen Stadtpolitik, ein großes Problem. Und insofern, wenn man mit diesem Begriff arbeitet, dann redet man eben nicht über sozusagen die Integration einer Sondergruppe, sondern man redet über Rechte, über Ein- und Ausschluss und man bringt das vor allen Dingen auch in der wissenschaftlichen Debatte weg von diesem komischen ethnischen Forschungstradition. Ja, jetzt gucke ich mir die Türken in Wien an und dann kann ich ja noch die Türken in Bielefeld beforschen und dann kann ich da nochmal die Griechen in Halle nehmen. Also das funktioniert damit eigentlich nicht so richtig und das ist ja gut. Und man hat eigentlich einen Begriff, der sich ganz stark über die lokale Dimension von Alltag und Teilhabe legitimiert und vermittelt. Der bietet insofern also sozusagen einen Anknüpfungspunkt für eine Abkehr von nationaler oder soziokultureller Zugehörigkeitskonstruktion. Und, das habe ich jetzt auch schon gesagt, das Interessante an dem Begriff ist eben auch, dass er eine Brücke bauen kann zwischen sozialen Bewegungen und Stadtverwaltung, Stadtpolitik. Aber das ist natürlich auch der Fallstrick oder einer der Fallstricke daran. Also man hat da oft sozusagen mit neoliberalen Modellen von Bürgerschaft zu tun, man hat da die Verknüpfung zu Migrationskontrollen. Und mit Staatsnähe meinte ich diese Ambivalenz, dass man möglicherweise sehr legalistisch unterwegs ist. Ja, man denkt dann über Bürgerschaft nach im Sinne einer Formalisierung von Rechten, das ist auch gut und richtig, aber eigentlich sozusagen aus einer Bewegungsperspektive gilt es natürlich, diesen Begriff sozusagen über sich hinauszutreiben und sich nicht damit zufrieden zu geben, ein bestimmtes Recht zu formalisieren, sondern Citizenship eher als Bewegungspolitik zu denken. Ja, Citizenship als Prozess, der irgendwie auch ein emanzipatorisches Potenzial haben kann, wenn man ihn denn sozusagen so füllt.
Das war ein Überblick von Henrik Lebuhn zum Konzept Urban Citizenship, dass für eine Anpassung der politischen Instrumentarien an die vielfältige Normalität einsteht. Wie verhält es sich mit der Bürgerschaft mit Blick auf die Stadt Wien, die ja zugleich auch Bundesland ist? In Wien werden jährlich 13.000 Kinder geboren, die nicht als österreichische Staatsangehörige gelten. Statistisch gesehen zählt somit jedes sechste Kind automatisch als Ausländer oder Ausländerin. Darüber hinaus sind 410.000 der Wienerinnen und Wiener auf Gemeindeebene nicht wahlberechtigt. Rund ein Viertel der über 16-jährigen Stadtbevölkerung darf also bei wichtigen Entscheidungen nicht mitbestimmen. Fanny Müller-Uri kämpft gegen dieses Demokratiedefizit an, das auf das Abstammungs- bzw. Blutprinzip der österreichischen Staatsbürgerschaft zurückzuführen ist. Und gerade in Städten, die seit jeher Orte sozialer Mobilität darstellen, ein Ungleichgewicht produziert. Als Mitinitiatorin stellt Fanny Müller-Uri die Kampagne Wahlwechsel jetzt vor, die unter eben diesem Motto Stimmberechtigte an der Nationalratswahl 2013 dazu aufrief, ihre Wahl jenen zu überlassen, die nicht stimmberechtigt waren. Während vom Innenministerium der Verdacht einer strafbaren Handlung geäußert wurde, sind die Waffen der Kampagne Visionen einer tatsächlichen Demokratisierung, die Diversity nicht bloß als multikulturelles, kosmopolitisches Ornament versteht.
Grundsätzliches Wahlwechsel jetzt, so eine Praxis, die man ja immer wieder machen kann, die es auch schon seit einigen Jahren gibt. Und wir haben sie dann 2013 bei den Nationalratswahlen aufgegriffen, eine politische Kampagne dazu gemacht. Wahlwechsel würde bedeuten, dass man vor allem, jetzt hat der Henrik Ehfiel vorgelegt, für Österreich gilt das klarerweise auch, es gibt hier das Wahlrecht nur für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Menschen, die hier wohnen oder auch die hier geboren sind und die Staatsbürgerschaft nicht besitzen können, nicht teilhaben an der parlamentarischen Demokratie, an der repräsentativen Demokratie. Und das ist natürlich ein Projekt, das jetzt mal grundsätzlich nur an dieser Oberfläche kratzt, was wir aber schon versucht haben, dann auch die Fragen zu stellen, so was ist überhaupt so mit der Geschichte des Wahlrechts, was hat es damit auf sich, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo man ist, klarerweise, aber es gibt schon sehr starke Bewegungen, auf die man zurückgreifen kann, seien das die Suffragetten, Frauenrechtsbewegungen, Wahlrechtsbewegungen bis hin zur Black Power Bewegung und so weiter und so fort. Das steht schon in einer Tradition, die man stark politisieren kann und die über die bloße Abgabe einer Stimme natürlich auch hinausgeht. Also damit es über diese ganz banale Praxis hinausgeht, geht es natürlich dann um eine ganz starke Kritik am strukturellen Rassismus. Ne? Exklusion vom Wahlrecht, der so ein ganz klassischer Fall von strukturellem Rassismus und auch so die Thematik, wer sind die Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, kann man gerne über den Bürgerinnenbegriff nochmal sprechen, aber sich dann auch nochmal überlegen, wen betrifft das denn und wer spricht dann auch darüber. Wir haben damals auch versucht, das weniger nur als so eine direkte Praxis zwischen zwei Personen zu machen. Das würde bedeuten, ich darf als Staatsbürgerin in Wien ja wählen, ich kann meine Stimme jemand anderem übergeben. Ob ich das jetzt mit Wahlkarte mache, ob ich das ganz illegal mache und jemand anderes unterschreiben lasse, ausfüllen lasse, die Person kann sich dann entscheiden, wähle ich nicht, oder wen wähle ich und gibt mir das, ich mache einen Briefwahl oder ob ich mit einer Person diskutiere und wählen gehe. Das ist also diese konkrete Praxis. Wir haben es versucht, dann noch einmal kollektiver zu gestalten. Wir haben versucht, durch mehrere Veranstaltungen auch mehr Leute zu erreichen. Ne? Unser Punkt war ja schon, alle, die da wohnen, sollen auch wählen können und haben ganz unterschiedliche Konzepte dann gehabt, so dass sich Leute in einer Gruppe zusammenfinden und da mal überhaupt über repräsentative Demokratie diskutieren können, diese Praxis mehr in den Vordergrund zu stellen und auch zu schauen, dass wirklich die Leute zum Wählen kommen und haben, welche Seite kollektiver, versucht, dass wir da auch eine politische Debatte daran knüpfen. Das letzte Beispiel dafür ist ja auch, dass dieser Verfassungsgerichtshof in Österreich da dann auch gesagt hat, okay, dieses Ausländerwahlrecht funktioniert nicht, das machen wir nicht. Drittstaatsangehörige können hier nicht zur Wahl gehen, weil Demokratie, die Mitbestimmung geht vom Volk aus, ne, steht in der Verfassung. Und gleichzeitig wird das ausgehebelt, weil natürlich die EU-Bürgerinnen schon auf kommunaler Ebene leben können. Das sind so Themen, die, glaube ich, immer wieder weiter diskutiert werden können und sicher nicht in so Projekten wie Wahlwechsel aufgehen können. Alleine, das ist, wie gesagt, eine Praxis, die weggeht von einer ganz symbolischen Ebene. Aber deswegen nicht unspannend, weil schon in Richtung einer solidarischen Gesellschaft einfach mehr Diskussionspotenzial da wäre. und auch die Klassenfrage nochmal anders stellt. Also Stichwort EU-Bürgerinnen können wählen, dann ist auch die Frage, wer kommt wohin und wer ist wie lange in welchen Städten und was für Rechte und Kämpfe kann man da führen. Wahlrecht ist eben nicht aus so einer politischen Bewegung entsprungen, ist nicht jetzt ein Produkt aus sozialen Kämpfen innerhalb von Städten, aber scheint, dass es eben wieder aufgreifen kann, um vielleicht ein bisschen über die symbolische Ebene hinauszugehen.
Das war die Rassismusforscherin Fanny Müller-Uri über die demokratiepolitische Kampagne Wahlwechsel jetzt, die sie im Vorfeld der Nationalratswahlen 2013 mitinitiierte. Wer mehr zum Thema Urban Citizenship erfahren möchte, dem sei das aktuelle Derivheft ans Herz gelegt. Der Autor Jochen Becker bespricht neuartige Politisierungs- und Mobilisierungsformen, die eine Stadtgesellschaft erproben, die aktiv für eine Urban Citizenship im Sinne eines gleichen Rechtes aller einsteht. Etwa Refugee-Besetzungen oder der Sozialmieterprotest Kotti und Co. in Berlin. Weiters wird auch das Nachhören der Deriv-Sendung Bristol City of Sanctuary empfohlen, die eine zivilgesellschaftliche Bewegung in der kulturell vielfältigen Stadt im Südwesten Londons porträtiert, die auf eine Kultur des Miteinanders abzielt. Bristol, Stadt als Zufluchtsort, ist als Download oder Stream zu finden im CBA-Archiv von Deriv. Alle weiteren Informationen wie immer auf www.deriv.at. Damit verabschiedet sich Deriv Radio für Stadtforschung, wünscht eine solidarische Adventszeit und freut sich schon auf ein neues Radiojahr. Auf Wiederhören!